Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute gibt es keinen Predigttext, das heißt, wir haben verschiedene Texte und wir werden die während der Predigt sozusagen behandeln. Ich wollte sie nicht auf einmal alle sozusagen jetzt schon vorlesen, sondern dann mit Bezug, und deswegen werden wir gleich beten. Warten noch, bis hier so ein paar Leute sich arrangiert haben. Danke. Das ist gut. Ja, was für ein Privileg, mit dir reden zu dürfen. Wir bitten dich, dass du jetzt auch redest. Sprich die Worte in unser Leben, in unser Herz, die wir brauchen. Und schenk uns ein offenes Herz für deine Worte. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so einen Ohrwurm hat. Und am besten hat man einen guten Ohrwurm. Eine Hintergrundmusik, die einen sozusagen begleitet den ganzen Tag über. Ein Liedchen, was in einem summt. Manchmal hat man es auf den Lippen, manchmal kriegt man es nur im Herzen. Und das kann sozusagen auch ein bisschen eine Grundmelodie des Tages sein. Wenn es heißt, bei Paulus in den Briefen, betet ohne Unterlass, dann denkt er an so eine Hintergrundmusik. Das Gebet sollte so eine Hintergrundmusik sein, die euer Gebet, euer Gefühl, eure Perspektive, eure Kommunikation mit Gott die ganze Zeit sozusagen trägt und euch ausrichtet. Aber damit so eine Hintergrundmusik des Gebets laufen kann, ja, es ist wichtig, dass man eine feste Zeit hat. Denn meistens beim Ohrwurm ist es auch so, dass ich ihn irgendwo richtig gehört habe und dann summt er in mir weiter. Und so ist das, was wir heute betrachten, ziemlich wichtig, nämlich die persönliche Gebetszeit. Wann habe ich persönlich eine kleine Auszeit in meiner Alltagszeit, in der ich bete? Und wie gestalte ich die? Gibt es viele Wege und Formen. Wir wollen heute ganz viel Praktisches angucken. Und das ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Das heißt nicht, ich sage jetzt so, wie es geht und ihr habt das alle so zu machen. Sondern seht es, also ich duze jetzt mal alle, ne, liturgisches Du. Seht es wie ein Baukasten. Und ihr nehmt euch die Elemente raus, die ihr brauchen könnt. Ihr experimentiert, probiert Sachen aus. Und dann guckt, und was gut ist, nachdem ihr es geprüft habt, das behaltet. Und lebt es fröhlich und munter. Was für biblische Beispiele haben wir? Ich kann nicht alle nehmen, aber ein paar Beispiele von Leuten, wo wir in die Gebetszeit mit reingucken können. Wenn ich was lernen will aus der Bibel, wo gucke ich da rein? Nun, ich kann in die Psalmen gucken. Das ist das Innenleben des Betens. Und es sind Leute, die wahrscheinlich diese Gebete auch immer und immer wieder gebetet haben. Also wenn ich wissen will, was ich beten soll, sind die Psalme ganz groß. Gucken wir uns heute nicht alle an. Es sind 150. Okay, dann wissen wir von Daniel. Er pflegte eine Gebetszeit, eine regelmäßige Gebetszeit. Außerdem Jesus, auch da wissen wir ein paar Punkte von ihm. Und eine Stelle von Petrus will ich nennen, in der Apostelgeschichte. Es gibt noch viele andere Sachen, aber da gucken wir kurz rein. Und folgende Texte nehme ich da unter anderem Bezug drauf. Von Daniel heißt es, in einem kleinen Nebensatz, Daniel hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Er war zur Zeit in Babylon, also in ganzer Entfernung, ganze Strecke entfernt in der Gefangenschaft. Das heißt, er konnte arbeiten, aber er war nicht frei. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Die Geschichte drumherum vergessen wir mal. Wir halten fest, Daniel hat eine Gebetszeit. Dreimal am Tag hat er gebetet. Von Jesus heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten und blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 6 steht das. Das war kurz bevor er seine Jünger ausgewählt hat. Diese Stelle kommt öfters vor, dass es heißt, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten übrigens. An verschiedenen Orten sehen wir das. Dreimal habe ich die Stelle mindestens gefunden im Evangelium, immer im anderen Zusammenhang. Einmal bevor es dann auf dem See ging und er die Jünger losgeschickt hat. Oder hier, oder wo er auf dem Berg ging, wo es dann zum Berg der Verklärung ging. Jesus hat sich gerne auf Berge zurückgezogen. Und hier in der Apostelgeschichte heißt es über Petrus, am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in der Nähe der Stadt kamen, also es gab Leute, Boten, das heißt diese, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Interessant. Jesus suchte ein Fleckchen aus, nämlich das Dach. Geht halt besser, wenn man Flachdächer hat, wie damals. Ne? Der hat sich da nicht auf den Ziegeldach gesetzt und versucht nicht abzurutschen. Also Flachdach, wo er drauf sitzen konnte, seine Ruhe hatte. Und da betet er. Sechste Stunde, Mittagszeit um 12. Interessant. Sie hatten ihren festen Ort oder einen bestimmten Ort, den sie gerne aufgesucht haben und auch bestimmte Zeiten. Wir hören das auch woanders in der Apostelgeschichte. Was können wir aus diesen Stellen lernen und auch aus anderen? Fangen wir an mit dem Wo des Gebets. Wo halte ich meine Zeit mit Gott ab? Wenn wir von Jesus lernen wollen, der öfters auf einen Berg gegangen ist, dann gilt es, das sich zu fragen. Wo ist eigentlich mein Berg? Tja, dann müssen wir einfach nur rüberfahren zum Pfälzer Wald und dann können wir in die Berge. Muss jeder Ludwigshafner jetzt ein paar Kilometer fahren, um zu beten? Also, ich habe versucht, darüber zu meditieren, was könnte Jesus veranlasst haben, auf Berge zu steigen und was können wir daraus lernen. Berge sind abgeschiedene Orte, sind ruhige Orte. Niemand kommt so leicht da hoch. Das heißt, und es ist Natur, das ist natürlich auch ein guter Punkt, man wird nicht so schnell gestört. Das ist die eine Sache. Weil es kommen nicht so viele Leute vorbei auf den Bergen. Nicht so viel, wie wenn ich irgendwie an der Bushaltestelle sitze. Und ich selber störe nicht so viele Leute. Das ist auch ein wichtiger Punkt zum Beten. Nur mal so nebenbei, um sich seinen Ort zu suchen. Ich glaube auch, dass Berge was hatten, man musste sich bewusst entscheiden. Wenn ich einen Berg besteigen will, dann muss ich raus aus dem Alltag. Ich muss bewusst auf diesen Berg gehen. Und wenn ich dann mal da oben bin und sage, oh Mist, ich habe einen Termin vergessen, ja, dann kann ich auch nicht so schnell wieder in den Alltag einkehren. Ich dachte, wusste Jesus deswegen? Ist er deswegen auf dem Berg, weil er wusste, selbst wenn alles in mir schreit, oh, du musst wieder loslegen, geht nicht so schnell, bist jetzt erstmal auf dem Berg. Ich dachte, interessanter Gedanke. Also ich kann auch nicht so schnell wieder in den Alltag einsteigen. Und es ist ein Ort der Sammlung. Ich kann mich da sammeln, zu mir selber finden und gleichzeitig ausgerichtet werden. Mir hilft das, auf Bergen zu sein und ich kriege einen weiten Blick. Wenn ihr einen Ort sucht, wo ihr beten könnt, guckt doch nach diesen Punkten, wo ihr nicht so schnell gestört werdet. Nicht jeder gleich die Tür aufmachen kann und bam, und dann ist man wieder raus. Aber auch man nicht andere stören kann. Es ist wichtig, nämlich wie ich die gestalte. Manche beten laut, manche singen, manche tanzen. Es wird einem immer peinlich, wenn dann jemand vorbeikommt, vielleicht. Vielleicht auch nicht, wo man zu schnell wieder eintaucht. Ich weiß, ich bete auch öfters mal am Schreibtisch oder so, ja, wenn ich dazu komme, aber dann ist die Ablenkung ziemlich schnell wieder da. Und wie gesagt, ich wechsle mal bewusst den Raum, woanders hinzugehen und dann bewusst wieder zurückzugehen. Ja, manche beten deswegen gerne auf dem Klo, okay. Nur so by the way. Sammlung, Ausrichtung, wo kann ich das gut? Welcher Ort hilft mir? Also ihr merkt schon, das müsst ihr für euch selber entdecken. Aber ich glaube, diese Punkte schwingen mit, wenn ich mich frage, wo ist eigentlich mein Berg zum Beten? Der Ort der Abgeschiedenheit und der Ruhe. Klar, man kann irgendwo anders auch beten, aber wie gesagt, es geht um die besondere Gebetszeit. Wann beten? Daniel betete dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Das ist die eine Sache. Dann gucken wir uns jetzt verschiedene andere Sachen noch ganz kurz. Ich habe eben noch Petrus vorgelesen. Wir kennen auch andere Geschichten, wo wir wissen, sie haben bestimmte Zeiten am Tag gehabt. Und jetzt gehen wir einen ganz schnellen Ritt durch die Kirchengeschichte, nur Schlaglichter, von ein paar Leuten, wie sie das tägliche Gebet, wann sie das gebetet haben oder vorgeschlagen haben. Da gibt es natürlich das Stundengebet der Mönche. Ich weiß nicht, wer das von euch praktiziert. Offiziell hieß das, alle 3 Stunden beten. Das heißt, 8-mal am Tag beten. Mitternacht, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr, Mitternacht. Betet ohne Unterlass. Man hat aber schnell gemerkt, es ist nicht gesundheitlich nicht so förderlich, wenn das eine Person die ganze Zeit versucht. Deswegen hat man 2 Varianten dann gewählt im Mönchtum. Nämlich entweder hat man dies aufgeteilt, in Gebetsschichten, sodass manche dann abends und nachts gebetet haben, manche tagsüber. Und es hat immer wieder gewechselt. Oder aber man hat es nicht ganz so eng gesehen. Man hat Sachen ausfallen lassen. Hat dann, weiß ich, dann um 6 Uhr angefangen und bis 21 Uhr, das war noch verträglich. Aber 3 Uhr und 24 Uhr hat man so wegfallen lassen. Eine gute Form, eine sehr intensive Form. Von der evangelischen Seite gab es jemanden sozusagen, man könnte sagen, das ist das protestantische Offizium, Tagesgebet, was er dann sozusagen entworfen hat. Das war der Thomas Cranmer, ich bin nicht so gut im Englischen, aber ja. Der hat vorgeschlagen, nur zweimal am Tag zu beten, nämlich morgens und abends. Und seine Sache war, dass er einen Schriftlesungskalender dafür entworfen hatte. Ich habe das schon mal vorgestellt hier, wo es um Bibellesen ging, vor ein paar Monaten. Er hat sozusagen einen Kalender entworfen, wo man in einem Jahr die ganze Bibel liest. Und er empfiehlt, morgens 2 Kapitel Bibel zu lesen und abends 2 Kapitel Bibel zu lesen für seine Zeit mit Gott. Sportlich. Wer diese Kalender haben möchte, der frage nochmal bei der Predigt nach. Ich weiß gar nicht, ob wir es online gestellt haben. Ja. John Calvin, einer der Reformatoren, der reformierten Ebene, der verfasste 5 Gebete an den Tagen für bestimmte Tageszeiten. Nämlich morgens beim Aufstehen, dann, bevor ich die Arbeit beginne, vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen und wenn ich zu Bett gehe. Also immer vor dem Essen, nach dem Essen, nicht nur Mittagessen, sondern immer, wenn ich Mahlzeit nehme und dann zu Bett gehen. Diese 5 Gebete hat er sozusagen für seine Leute geschrieben und die gebe ich, wem ich will, auch noch mit, aber da komme ich noch dazu. Luthers Abend- und Morgensegen kennen wir und da empfehle ich jedem das Gesangbuch. Da ist der Luthers Morgen- und Abendsegen bin. Ich weiß nicht, wer das macht, aber den zu nutzen sozusagen, um morgens zu beten und abends zu beten. Und dann gab es eine Entwicklung erst im 20. Jahrhundert sozusagen, da kam der Begriff der stillen Zeit auf und das hat mit einem Buch zu tun, das mehrere Pastoren und geistliche Leute aus den USA und Australien zusammengefasst haben. Und sie haben sozusagen Best Practice zusammengefasst für eine Gebetszeit und dieses Buch hieß Quiet Time, stille Zeit. Und das hat den Begriff stille Zeit geprägt. Und sie empfehlen einmal am Tag mindestens 20 Minuten eine stille Zeit zu machen und haben da ganz viele Ideen drin. Die beste Sache daraus, laut Timothy Keller, stelle ich euch noch vor. Aber ja, soweit. Es gibt viele Möglichkeiten zu beten. 3-mal am Tag, 5-mal am Tag, 8-mal am Tag. 1-mal am Tag, wie auch immer. Mein Tipp, seid gnädig mit euch selbst. Wir wissen, dass Jesus feste Gebetszeiten hatte. Aber wir sehen nicht, dass er das täglich gemacht hat. Der ist nicht täglich auf den Berg gelaufen. Wir wissen, dass er in der Synagoge gegangen ist und wahrscheinlich hat er jüdische Gebete auch gebetet. Aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Er hatte feste Zeiten. Er wusste, wann es sich galt, zurückzuziehen. Aber er war gnädig mit sich selbst. Und lieber, auch was ich jetzt noch vorstellen werde, ein Schritt, einen kleinen Schritt gehen in dieser Sache und da dranbleiben, als sich das große Projekt vom Stundengebet vorzunehmen und nach 3 Tagen abzubrechen und nie wieder zu beten. Ne? Also deswegen lieber kleine Schritte und konsequent und vielleicht wieder ausbauen. Soweit dazu. Es wird noch praktischer. Wie beten? Jetzt reden wir mal über die Haltung und ich gebe dir jetzt ganz konkret meine Tipps, was ich selber so bei mir beobachte. Mir hilft es, wenn ich bete und Zeit mit Gott extra verbringe, die Augen zu schließen. Nicht, weil man mir das beigebracht habe, sondern bei mir, ich rede nur von mir, es ist so, dass ich dann meine Gedanken fokussierter bekomme. Es gibt Leute, da ist das nicht so. Die müssen die Augen offen haben und müssen schreiben, damit sie ihr Gedanken fokussiert bekommen. Bei mir ist es so, dass ich merke, dann wird es ruhig, wenn ich meine Augen schließe. Es hilft mir manchmal, eine andere Haltung anzunehmen als die normale. Ich habe mal von einem gehört, der sagt, wenn wir beten, sollten wir uns in den Sessel fläzen. Ich habe gemerkt, das hilft mir nicht beim Beten, weil das ist der Modus sozusagen meines Entspannens. Aber wenn ich mich konzentrieren will und sammeln will oder wenn ich Gott was ausdrücken will, im Gebet auch, dann hilft es mir, diese Haltung anzunehmen. Der Körper, die Haltung, die wir einnehmen, hilft uns auch, dass die Seele sozusagen diese Haltung einnimmt. Wenn ich auf die Knie gehe und Gott sozusagen damit meine Ehre ausdrücken will, dann hilft es mir, dass der Geist auch diese Haltung annimmt. Wenn ich Gott loben will, deswegen machen manche die Arme auf und wollen ihn so loben, weil es ihnen hilft, dass ihre Seele auch diese Haltung annimmt. Probiert es selber aus. Wir sehen es in Filmen, dass manchmal so die Mönche sich auch, bei Martin Luther-Film sieht man das gut, hingelegt haben, ein Zeichen der Hingabe und des Berührtseins auch, Kontakt mit der Erde zu sein, wie auch immer. Probiert doch Sachen aus. Aber manche hilft es, die bewusst zu ändern. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, auf dem Willow Creek Congress habe ich von Danielle Strickland etwas gehört. Sie hatte nicht so viel Zeit zum Beten und sie hat sozusagen sich etwas angewöhnt, nämlich einen kleinen Ritus der Hingabe an jeden Morgen, und den hat sie stehend gebetet und hat immer die Haltung angenommen. Sie hat so eine Kämpferpose gemacht und hat gesagt, oh Gott, alles in mir sagt wieder, ich muss anpacken, ich muss kämpfen, ich muss stark sein. Aber füll du meine Hände und ich gebe dir mein Leben. Ich möchte aus dem Nehmen von dir leben und nicht aus meiner eigenen Kraft. Sie hat sozusagen das, was sie gebetet hat, in Haltungen umgesetzt. Und es half ihr sozusagen, ihre Gebete zu untermauern. Ich habe es eine Zeit lang ausprobiert und ich fand es sehr eindrücklich. Probiert es selber aus. Die Haltung zu ihren Inhalten sozusagen zu formen. Mir hilft es, laut zu sprechen, und deswegen ist es gut, wenn ich nicht gerade neben meiner Frau sitze. Also es ist auch gut, mit meiner Frau zusammen zu beten. Aber es stört manchmal die Familienleute oder auch die Mitarbeiter und Kollegen, wenn man laut redet. Ja? Aber manchmal hilft es mir, mich zu fokussieren, indem ich laut bete. Klar, man kann in Gedanken beten, aber mir hilft es. Probiert es einfach mal aus. Und manchmal hilft es mir, etwas in der Hand zu haben. Das ist komisch. Manchmal hilft es mir, dass ich, wenn ich die Bibel lese und dann darüber bete, dass ich diese Bibel in der Hand habe. Ich habe es auch schon ausprobiert, mit einem Holzkreuz in der Hand zu beten. Und ich glaube, deswegen falten auch die Leute die Hände. Weil es gibt so hebelige Charaktere, die dann irgendwie was spielen müssen vielleicht, oder weil sie sich irgendwie da geschlossen fühlen, wenn sie etwas in der Hand haben. Irgendwie, dass sie zur Ruhe kommen. Probiert es aus. Vielleicht ist es auch bei euch so. Vielleicht hilft es euch, etwas in die Hand zu nehmen. Jetzt aber zum Was und zur Abfolge, wie man so eine Gebetzeit gestalten kann. Das sind nur zwei Vorschläge, die ich heute bringen kann. Nehmt die Elemente raus, die ihr brauchen könnt. Packt die anderen beiseite. Ach nee, da ist noch ein Punkt. Es gibt natürlich viele andere Formen, wo das andere schwieriger ist. Spazieren geht, Lieder singen, wie auch immer. Ich kenne jemanden, der gesagt hat, ich kann das gar nicht, mich ruhig hinsetzen. Ich muss raus, sonst kann ich nicht beten. Ich muss in die Natur und ich muss mich dabei bewegen und dann fange ich an zu beten. Also auch diese Typen gibt es. Zwei Abfolgen jetzt aber, und jetzt wird es recht konkret. Ich habe einmal von der stillen Zeit diesem Buch geredet, und Timothy Keller in seinem Buch, das ich gleich noch zeigen werde, sagt, eines der besten Sachen daran ist der kleine Blick auf das, was Georg Müller, ein Waisenhausgründer in Bristol, eigentlich ein Deutscher, der aber dann nach England gegangen ist und viele Waisen versorgt hat, der hat eine Gebetspraxis vollzogen, die sehr einfach ist, sage ich mal. Zwei Schritte, die man sich gut merken kann, und zwei Schritte, die ich euch jetzt zeigen möchte. Auch ein Mann des Gebets übrigens. Das ist das, was man von ihm weiß, dass er nie, heißt es, um Spenden gebeten hat, und obwohl sein Haus sich nur durch Spenden getragen hat, sondern er hat alles erbeten von Gott. Er sagt, er fängt immer an mit Bibel meditieren. Und das ist typisch evangelisch. Ich bete mit der Bibel. Ich vertraue nicht nur auf meine Worte. Gibt es im Katholischen genauso. Aber das Entscheidende ist, dass ich erst die Bibel nehme und meditiere und diese Bibel sozusagen und ihre Worte und Gedanken mein Gebetsleben, das dann folgt, prägen. Ich meditiere Bibel anhand von diesen Fragen. Ich lese also einen Abschnitt und dann frage ich folgende Fragen in den Text. Gibt es in diesem Text ein Beispiel, dem ich folgen sollte? Gibt es eine Anweisung, der ich gehorchen sollte? Gibt es einen Fehler, den ich vermeiden sollte? Gibt es eine Sünde, die ich lassen sollte? Gibt es eine Verheißung, auf die ich mich stellen kann, ein Versprechen Gottes? Oder lerne ich etwas Neues so über Gott? Und dann der zweite Schritt, Gebet. Und zwar immer in diesem Viererschritt versucht er zu beten, nämlich ich bekenne zuerst, was nicht gut ist in meinem Leben. Ich danke Gott für die Erlösung am Kreuz, für das, was er getan hat, in Jesus. Ich bete erst für andere Menschen und dann bete ich für meine persönlichen Anliegen. Das war das, wie er das gelebt hat. Unheimlich praktisch. Dachte ich, das ist eine gute Sache, kurz und knackig, sowas kann ich in meine Bibel legen, kann ich ausprobieren, ob dieser Schritt mir gefällt. Etwas abgewandelt die Methode von eine der Methoden von Timothy Keller in seinem Buch. Und ich will das euch kurz zeigen. Ja, wir haben heute keinen Büchertischvorstellung, deswegen stelle ich ein Buch vor. Timothy Keller, Beten, dem Heiligen Gott nahe kommen. Später stelle ich vielleicht auch nochmal ein anderes Buch in dieser Reihe vor. Das ist etwas dicker, ja. Und das liegt daran, dass er immer grundlegende Gedanken zum Gebet macht. Von ihm habe ich auch das Paradox, das heißt, das kenne ich auch selber, aber diese Spannung, letztes Mal, vor einem Monat, im Gebet. Und das Gute ist aber, er wird gegen Ende super praktisch. Und er hat einige Vorschläge sozusagen, wie man so eine Gebetszeit ganz praktisch machen kann. Und ich stelle euch einiges daraus vor. Aber ein super Buch, gut durchdacht. Dann geht er über die Kirchengeschichte und die Praxis, was sozusagen alles so läuft und was war. Er will nämlich nicht nur selber die neuesten Schritte und Sachen angucken, sondern gerade wie Leute über die Jahrhunderte gebetet haben. Und dann baut er sich sozusagen seinen eigenen Baukasten zusammen. Er empfiehlt 5 Schritte. Erstens, einstimmen auf Gott. Sich bewusst machen, Gott ist hier. Das machen wir am Anfang jeden Gottesdienstes, wenn wir das Votum sprechen, im Namen Gottes, Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit das Herz darauf ausrichtet, Gott ist hier. Er will mit mir reden. Das kann ich sozusagen durch ein trinitarisches Gebet machen. Ich kann es aber auch machen, indem ich einen bestimmten Psalm, Eröffnungspsalm bete, zum Beispiel Psalm 95. Dann Schritt 2, auch Meditation, nämlich Bibel lesen. Und er sagt nochmal, das ist nicht das Bibelstudium. Wenn ich die Bibel nicht richtig gut kenne, dann ist es gut, sie zu studieren, aber nicht in der Gebetszeit. Dann mach es irgendwann anders. Hier geht es darum, dass ich Bibeltexte lese und sie dann sozusagen betend zu betrachte und reflektiere und nicht sozusagen in Lexikas und Kommentaren wälze, was das bedeutet, sondern hier geht es um Begegnung mit Gott sozusagen. Also in der Meditation. Ich lese Bibel, er hat da auch spezielle Fragen zu, die man da durchgehen kann. Und dann folgt ein biblisches Gebet. Das heißt, ich bete mit diesem Text und mit Worten dieses Textes. Oder ich bete das Vaterunser. Und zwar nicht, indem ich es einfach durchbete, sondern dass ich meditierend über diese Verse bete. Vaterunser. Und dann rede ich mit Gott darüber, dass er Vater ist, liebender Vater ist. Gar nicht, wer der Name. Ich rede mit Gott darüber, was heißt, seinen Namen zu heiligen. Dein Reich komme, dann rede ich und bete ich darüber, was es bedeutet, dass dein Reich kommt. Und bitte dafür, dass es geschieht in meinem Leben, im Leben meiner Lieben, im Leben der Menschen um mich herum und in diesem Land. Und so weiter. Also er nimmt sozusagen Bibelworte und betet darum herum und baut sie auf. Und dann sagt er freies Gebet, was mich noch so beschäftigt und auf dem Herzen liegt. Und der 5. Schritt, er nennt es Kontemplation oder auch einfach geht es darum, Gott zu genießen. Er meint, es gibt da manchmal den Punkt, wo ich einfach die Gegenwart Gottes genieße und mich freue, dass er da ist. Und er sagt, das geschieht nicht immer. Kein Stress, kein Druck. Aber wenn es nicht ist, dann kann ich Gott darum bitten, dass er mir mehr davon zeigt und vielleicht irgendwann mich das wieder schmecken lässt, sozusagen Gott zu sehen in seinem Herzen. Martin Luther hat mal über diesen Moment gesagt, hat gesagt, es gibt manchmal einen Moment im Beten, da fängt der Heilige Geist in uns an zu beten. Und dann soll man den Mund halten. Denn Einsatz vom Heiligen Geist sind besser als Tausende von Worten von unserer Seite. Deswegen, dann lass diese Gedanken, die der Heilige Geist in dir gibt und von alleine kommt, dann beten wir die und hören ihn einfach zu. Manchmal hat er uns auch was zu sagen. Und meint, das ist super. An diesem Punkt angekommen sozusagen, wenn es wie von alleine läuft oder wie soll ich sagen, Gott uns einfach berührt. Das ist grob die Abfolge, sagt er, wow, okay. Das sind die 2 Pläne mal nebeneinander gestellt. Ich habe die ein bisschen schöner aufbereitet, habe die hier so in einer wunderschönen Bastelvorlage gebastelt und so, dass man das ausschneiden kann und sich dann in seine Bibel legen kann oder wo auch immer, wo man hingeht. Ne? Einmal dieser Plan von Timothy Keller, er sagt, so, in etwa 15 Minuten würde es dauern, oder nach Georg Müller sein Ansatz, sozusagen mit diesen 2 Schritten. Das habe ich für euch getan, natürlich auch für mich. Und zwar kann das jeder haben. Ja? Und ich habe noch eine andere Sache von Timothy Keller sozusagen zusammengebaut. Das ist sozusagen sein Morgengebet. Er empfiehlt nämlich 2 Tageszeiten Gebet zu machen. Ein Morgengebet, Das ist ein bisschen länger, wer sich auf ein Morgen- und Abendgebet einlassen will, und ein Abendgebet von 15 Minuten. Auch in diesem Aufbau immer sozusagen, den er da vollzieht mit diesen vier, fünf Schritten. Auch das habe ich gebastelt, und ich habe noch sozusagen die Calvin-Gebete, 4 Stück, aber nur an der Zahl, für morgens, vor der Arbeit, nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen oder wie auch immer, und dann das Abendgebet euch fröhlich abgetippt. Wer das haben möchte, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, läuft das folgendermaßen. Wer in einem Hauskreis ist, fragt seine Hauskreisleiter. Ne? Nicht mich fragen, nicht das Fahrbüro. Hauskreisleiter, Hauskreisleiterin fragen. Die bekommen das nämlich unmittelbar zugeschickt nach diesem Gottesdienst. Und dann könntet ihr es im Hauskreis sozusagen besprechen, auch gleich, ob ihr da mal darüber nachdenken wollt und einfach Sachen ausprobieren wollt. Ja? Und die schicken euch das natürlich auch gerne zu und weiter, diese Bausteine, einfach wenn ihr sagt, oh ja, cool, ausdrucken. Wer eine E-Mail-Adresse hat und kein Hauskreis ist, schickt doch eine E-Mail an das Pfarrbüro und bitte darum. Ich gebe der Elke auch die Vorlagen und sie schickt sie dann weiter. Sobald in eurer E-Mail irgendwas von Johannes oder Gerhard steht, nein, das ist nicht die Pfarrbüros-Adresse, also, sondern die farm.friesenheim.2. Ja? Wenn sie an mich kommt, diese Bitte, dann bete ich für euch. Und dann lösche ich die E-Mail. So, nee, es ist so ein bisschen pädagogische Maßnahme jetzt. Und dritter Schritt, ich habe keine E-Mail-Adresse, ich bin in keinem Hauskreis. Ich habe ein paar ausgedruckte Exemplare hier vorne liegen. Also wer sagt, der kann sich auch hier vorne nehmen. Aber ich wollte nicht für alle was ausdrucken. Wir wollen ja nicht unnötig Bäume killen. Letzter Gedanke, und auf den freue ich mich schon ganz dolle. Ja, für alle, die sagen, okay, ich sitze jetzt hier, aber ich weiß gar nicht, warum ich beten soll. Danke für die vielen Bausteine. Ich habe keinen Bedarf. Vielleicht noch 2 Hinweise auch an dieser Stelle. Warum beten? Letztes Mal hatten wir schon die Kraft des Gebets. Auf die will ich nicht weiter eingehen. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, guckt euch doch noch, hört euch nochmal die Predigt da an. Ein Bild für heute. Ole Hallesby hat mal gesagt, beten heißt Jesus einlassen. Gebet geschieht eigentlich alles eines, dass Jesus in meinem Leben Raum gewinnt, in meinem Herzen kommt und seine Kraft in meinem Leben entfaltet. Ich habe an ein Bild gedacht, nämlich die Sonne. Beten ist manchmal so, als ob die Sonne durchscheint, die Wolken aufreißen und die Sonne scheint. Und wenn ihr das beobachtet, wir hatten letzten Tage mal, dass ganze Tage lang es nur so trüb war und die Wolken waren. Und dann, wenn die Sonne rauskommt, dann seht ihr alles in einem anderen Licht. Und manchmal atmet die Seele richtig auf. Und genau das ist eine Sache von Gebet. Wenn wir Gebetszeiten pflegen, dann wirft es ein neues Licht auf unser Leben. Auf die Sachen, die unsere Herausforderungen sind. Auf die Sachen, die gut sind und die schwer sind. Ich sehe es anders. Ich setze andere Prioritäten. Es kommt auch eine andere Grundstimmung hinein, Sachen anzupacken. Ich sehe es wie in einem neuen Licht. Also ein wunderschönes Bild. Aber genau das geschieht, merke ich, wenn mein Herz zur Ruhe kommt. Und deswegen lohnt sich schon zu beten. Und dann ist mir noch was aufgefallen, was wunderschön ist, wenn die Sonne rauskommt, ist noch eins. Einfach in der Sonne mal stehen bleiben. Augen schließen, sich wärmen lassen. Ich finde das unheimlich erholsam, wenn ich das mal tue. Nur einen kurzen Moment. Und genau das tut auch Gebet. Es gibt nicht nur eine Perspektive um die Sachen uns herum in neuem Licht, sondern er selber wärmt unser Herz sozusagen in den Momenten. Ich kann das schwer beschreiben. Es ist etwas, was sich vollzieht, hoffentlich ereignet. Aber es ist so schön. In den Momenten wird man selber gestärkt, wird warm sozusagen. Das Herz bekommt Kraft. Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel sozusagen, wo wir dann in Einigkeit mit Gott sein werden. Und deswegen lohnt es sich zu beten und zu sagen, oh, ja, diese Zeiten sind kostbar. Genau damit das Gott tun kann. Mein Leben in einem neuen Licht mir zu zeigen und mein Herz zu wärmen. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Vergesst nicht, die Sachen einzupacken, die ich gebastelt habe, und auszuprobieren. Abenteuergebet. Abenteuer ist, wenn man sich drauf einlässt. Amen.